Deutschlandfunk, Andruck.
Wer im Nazistaat als wehrunwürdig eingestuft wurde, musste zunächst nicht in den Krieg. Das galt etwa für Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Regimegegner. Doch als der Zweite Weltkrieg für die Deutschen immer verlustreicher wurde, wollte die Wehrmacht auf diese Männer nicht länger verzichten. So entstand 1942 die Strafdivision 999, ein Sonderverband, in dem nun also Soldaten für ein Regime kämpfen sollten, das sie ablehnten. Manche von ihnen setzten ihren Widerstand auch in Uniform fort. Der Historiker Joachim Kettner erzählt die Geschichte der 999er und Otto Langels ist unser Rezensent.
Nazi-Gegner, die nach 1933 verfolgt worden waren und jahrelang im KZ oder Gefängnis gesessen hatten, galten als wehrunwürdig. Ein amtlicher blauer Schein bestätigte ihnen, dass sie nicht in der Wehrmacht dienen mussten. Dies änderte sich 1942, nachdem Hitler einen Weltkrieg entfesselt hatte, die deutschen Armeen an mehreren Fronten kämpften und schwere Verluste beklagten. Nun wurden die Männer, die das Militär bis dahin verachtet hatte, in eine eilig aus dem Boden gestampfte Einheit gesteckt, die Strafdivision 999.
Die merkwürdige Bezeichnung 999 wurde ausgewählt, weil man so den Abstand zu den regulären und durchnummerierten Einheiten der Wehrmacht betonen wollte, die zu jenem Zeitpunkt noch ein paar hundert Nummern entfernt sind. Und weil die Truppe zunächst in Nordafrika gegen die Briten kämpfen soll, lautet ihr erster Name Verstärkte Afrika-Brigade 999.
Schreibt der Historiker Joachim Kettner, Redakteur der Süddeutschen Zeitung und unter anderem Autor einer Biografie über den Industriellen Berthold Beitz. In seiner lesenswerten Darstellung schildert Kettner nun die wenig bekannte Geschichte der Strafdivision 999, anschaulich erzählt anhand ausgewählter Akteure und ihrer Lebenswege. Zu der Einheit kam, wer nach dem Wehrgesetz von 1935 als gewöhnlicher Krimineller im Zuchthaus gesessen hatte oder wegen Schwarzschlachtens, des Hörens von Feindsendern oder sogenannter Rassenschande verurteilt worden war. Dazu zählten ferner politische Widerstandskämpfer, vor allem Sozialdemokraten und Kommunisten. Diese Gruppe stellte etwa ein Drittel der insgesamt 28.000 Zwangssoldaten.
Der Plan der Wehrmacht war natürlich, diese Menschen möglichst zu opfern einfach und dadurch andere Soldaten der Kerntruppe zu schonen und sie an Frontabschnitte zu legen, wo die Verluste besonders hoch sein würden.
Die Gestapo äußerte zwar Bedenken, doch die Wehrmacht setzte sich darüber hinweg. Genaue Zahlen zu den Verlusten unter den Zwangssoldaten sind nicht bekannt. Joachim Kettner spricht von relativ hohen Todesraten. Als Illusion erwiesen sich Pläne der 999er, die Vorgesetzten zu entwaffnen und geschlossen zum Feind überzulaufen. Meist wurden sie auf reguläre Einheiten verteilt, um sie zu isolieren, so zum Beispiel in Griechenland.
Oftmals haben sie keinerlei Verbindung zueinander, die Kommunikation ist oft gar nicht möglich. Und wo immer ihre Bataillone stationiert sind, nirgendwo sind die organisierten Politischen darin stark genug für einen Aufstand, der Aussicht auf Erfolg hätte.
Der Kommunist Wolfgang Abendroth, später in der Bundesrepublik ein bekannter Politikwissenschaftler, versuchte Verbindungen zu den griechischen Partisanen aufzunehmen, scheiterte aber zunächst an Sprachproblemen. Erst nach der Versetzung auf die Insel Limnos lernte Abendroth griechische Kommunisten kennen, versorgte sie mit Informationen und konnte mit ihrer Hilfe fliehen. Kettner schätzt, dass in Griechenland rund 600 Zwangssoldaten die Seiten wechselten. Andere knüpften Kontakte zur Zivilbevölkerung, warnten vor Razzien und drohenden Vergeltungsmaßnahmen und retteten so vielen Menschen das Leben. Gedankt wurde es ihnen nach Kriegsende nicht.
In der Gefangenschaft ging es ihnen nicht so gut, wie sie erhofft hatten. Und die Briten und speziell die Amerikaner waren am Anfang gar nicht geneigt, irgendwelche Unterschiede zu machen und haben sowohl ehemalige übergelaufene Strafsoldaten als auch gefangene Wehrmachtssoldaten in die gleichen Lager gesteckt.
Dort waren die 999er Schikanen und dem Terror nazitreuer Soldaten ausgesetzt, die Vaterlandsverräter nachts überfielen und zusammenschlugen. Allein in den deutschen Kriegsgefangenenlagern in den USA sollen bis zu 2 Dutzend 999er ermordet oder in den Tod getrieben worden sein. aber auch nach ihrer Entlassung und Rückkehr nach Deutschland blieb ihnen häufig die Anerkennung als NS-Opfer versagt.
In der Bundesrepublik wirkte die Nazi-Propaganda nach. Die Soldaten der Strafdivision 999 galten allesamt als Verbrecher und Vaterlandsverräter. Der Kommunismusverdacht erstickte jeden Versuch, diese Menschen zu würdigen. Die große Lebenslüge von der sauberen Wehrmacht hatte für jene Soldaten, die sich unter Lebensgefahr der Diktatur verweigert hatten, böse Folgen. Viele fühlten sich weiterhin als Verräter stigmatisiert, litten unter Depressionen oder den Folgen der Haft und der Verfolgung.
Das Schicksal des Sozialisten Heinz Schröder, das der Autor mit deutlicher Sympathie für die 999er nachzeichnet, steht für viele Zwangssoldaten. 1946 aus den USA nach Ost-Berlin zurückgekehrt, schließt Schröder sich der SED an, wird aber 1950 ausgeschlossen, weil er in amerikanischer Gefangenschaft gewesen war. Heimkehrer aus dem Westen sind den SED-Genossen verdächtig. Schröder zieht nach West-Berlin und wird dort 1950 als politisch Verfolgter des Nazi-Regimes anerkannt. 6 Jahre später widerruft das Entschädigungsamt jedoch die Entscheidung. Er sei nach wie vor Anhänger eines totalitären Systems. Ein typischer Fall in der Zeit des Kalten Krieges, kommentiert Joachim Käppner lakonisch den Umgang mit dem Widerstandskämpfer. Bis heute gilt die Zugehörigkeit zur Strafdivision nicht als Verfolgung durch den Nationalsozialismus. Joachim Käppners beachtenswerte Darstellung lässt den 999ern die Anerkennung zukommen, die ihnen von offizieller Seite versagt wurde.
Eine Leseempfehlung von Otto Langels. Und das Buch von Joachim Käppner heißt Soldaten im Widerstand, die Strafdivision 999. Piper Verlag, 409 Seiten, 26 €.